biometrische Gesichtserkennung, um zum Beispiel mit unseren Gesichtern Datenbanken im Internet zu füllen. Aber da auch eine Ausnahme, zum Beispiel bei der Verfolgung schwerer Straftaten.
Ja, das wird sicherlich alles noch für viel Diskussion sorgen. Wir bleiben dran und bleibt jetzt dran mit bei unserem Gespräch mit Theo Pham. Hier nochmal die Bitte, abonniert uns und ja, bleibt uns gewogen.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Ich weiß gar nicht, wie ich ihn nennen soll. Mr. KI-Erklärer eventuell, je nachdem. Theo Pham ist heute bei uns. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Hi. Chris nach, Chris nach Köln.
Aus München zugeschaltet. Ich stell dich einmal kurz vor. Du hast früher mal bei ProSieben, was ist denn das, gearbeitet. Nein, Scherz, kennen wir natürlich.
So ein Nischensender.
So ein Nischensender. Nein, natürlich geschätzte Kollegen aus München. Dann Professor gewesen für E-Commerce, Online-Marketing und Entrepreneurship in München bei einer Privatuni war das, glaube ich. Dann Gründer von Digital IQ im Jahr 2014. Das machst du laut LinkedIn noch bis heute und seit November 2020. Bist du eigentlich deine eigene Firma, die Theo heißt, und du kümmerst dich, sag ich mal, vereinfacht gesagt, um digitale Bildung in bestimmten Bereichen. Also bietest du unter anderem Kurse an und machst natürlich auch einen Podcast. Wie würdest du das beschreiben? Was bist du als Firma?
Ich bin so eine kleine Media- und Education Company. Also heißt, wir sind ein kleines Team von so 5 Leuten und wir recherchieren halt immer neue digitale Trends. Das waren vor 3 Jahren dann eben TikTok und Social Commerce, vor 1,5 Jahren vielleicht Web3 und Metaverse, in den letzten 18 Monaten natürlich vor allem das Thema künstliche Intelligenz. Und ich finde die Themen alle ohnehin super spannend, also das will ich auch in meiner Freizeit machen. Und wenn wir die Themen schon mal recherchiert haben, dann packen wir in verschiedene Formate. Das könnte eben der Podcast sein, das kann LinkedIn sein, das können Keynotes sein auf großen Konferenzen wie OMR oder Bits und Pretzels oder dann eben auch Weiterbildungsformate, Executive Workshops oder jetzt eben auch ganz viel im Bereich KI, eben verschiedene Upskilling-Formate für Unternehmen.
Mhm. Wie bist du dahin gekommen? Also gut, du warst Professor, ist auch schon so ein Tech-Geschichten, aber dann den nächsten Schritt zu wagen auf die Formate, wo man ja auch nicht wissen kann, ob das funktioniert, YouTube und so. Also wie kamst du zu der Idee?
Also ich war grundsätzlich schon immer sehr technologieinteressiert. Also auch bevor ich bei ProSieben war, habe ich ja auch im E-Commerce-Bereich auch gegründet, in der Berliner Startup-Szene. Mhm. Kenne daher auch diese ganze Welt von Rocket Internet und so eben ganz gut, also den ganzen Bereich Venture Capital, Startup. Als ich dann Professor war, habe ich festgestellt, das macht mir super viel Spaß, eben auch mein Wissen zu teilen. Aber dass natürlich in so einem Hörsaal die Audience so ein bisschen überschaubar ist. Und dann gibt's natürlich Social Media, was natürlich prima ist, um einfach noch mit mehr Leuten in Kontakt zu kommen. Ist natürlich auch super fürs Business, das natürlich auch ein guter Multiplikator ist. Und dann habe ich eben aber irgendwann eher zufällig angefangen, mal auf LinkedIn irgendwelche Clips zu posten von einem Interview, das ich gegeben habe. Damals ging es noch über Technologietrends in China. Das war vielleicht vor, weiß nicht, 5, 6 Jahren. Und dann ging es auf einmal total viral. Und dann habe ich dann eben auch gesehen, hey cool, das ist ja total cool, was man da an organischer Reichweite auch erzielen kann. Und da ich mich ja ohnehin auch sehr stark für neue Medien interessiere, ich selbst ja auch ein heavy Konsument bin von Podcasts und TikTok und so weiter, will ich natürlich auch selber ausprobieren, wie man diese Formate für sich nutzen kann. Einmal für die eigene Reichweite, aber dann natürlich auch, um den Kunden erklären zu können, ne, um die natürlich sinnvoll beraten zu können, ob sie jetzt eben TikTok, Podcasts oder auch künstliche Intelligenz einsetzen sollen.
Ja, künstliche Intelligenz ist dann natürlich das Thema, das dich gerade am meisten beschäftigt. Hat das dann jetzt für dein Geschäft nochmal dann so einen richtigen, so einen Booster gemacht und hast du dann eine Dankeskarte Richtung OpenAI und Sam Altman geschickt oder wie beschreibst du das?
Ja, definitiv. Ja, die kriegen dann einen großen Geschenkekorb aus München zugeschickt. Nee, tatsächlich habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich ja in der Vergangenheit ja schon immer sozusagen viele Unternehmen ja immer up-to-date gehalten habe, was eben Technologietrends angeht. Aber selbst wenn du dir so einen Megatrend anschaust wie TikTok, dann ist der eben nur relevant, primär für B2C-Unternehmen und dort auch primär nur für die Leute, die dort im Bereich Social Media, Kommunikation und Marketing arbeiten. Das heißt vielleicht nur für, 30% der Firmen vielleicht und vielleicht dann auch nur für einen Bruchteil der Mitarbeiter. Und bei KI merkst du eben, das ist für alle Unternehmen relevant, also für B2C, B2B, Anwaltskanzleien, Finance-Firmen und da eben nicht nur für die Marketer, sondern eben auch für die Leute, die im Bereich Controlling arbeiten, HR, auch bei den Führungskräften, also bist du da sofort ganz oben mit dabei. Das heißt, wenn du das Thema TikTok vorher vielleicht präsentiert hast, dann ging es quasi ans Marketing, ja. Und das Thema KI landet eben ganz oben gleich beim CEO. Also da merkt man einfach schon, wie vielseitig das Thema ist und dass eigentlich jeder verstehen möchte, wie man das Thema für sich nutzen kann.
Hm. Jetzt machst du auch Vorträge, Masterclasses ja auch und ähnliches, also auch Weiterbildungsrichtung. Was fragen die Firmen da am ehesten jetzt an? Erstmal einen Überblick geben oder wollen die gleich wissen, ja, wo, wie, was ganz genau und was am besten gleich eine App pro oder gleich eine Anwendung programmieren?
Ich glaube, es geht in beide Richtungen. Also ich glaube, das eine sind halt konkrete Use Cases, dass zum Beispiel eine HR-Abteilung anfragt, okay, wie können wir jetzt unsere internen Prozesse optimieren, zum Beispiel Jobbeschreibungen verfassen, Übersetzungen machen. Marketing-Teams, die wollen natürlich sofort wissen, okay, wie können wir jetzt, weiß nicht, sollen wir jetzt virtuelle Avatare bauen? Welche Chatbots sollen wir jetzt implementieren? Oder wie können wir vielleicht auch unsere Prozesse automatisieren? Das sind also ganz konkrete Use Cases. Dann auf, ich sag mal, Geschäftsführungsebene wollen die natürlich verstehen, okay, was bringt uns das Ganze eigentlich so konkret? Können wir entweder damit mehr Umsatz machen oder Kosten senken? Also ich glaube, Kosten senken ist ein bisschen offensichtlicher, weil du natürlich total viele Prozesse optimieren kannst. Ich glaube, das ist halt erstmal so die low-hanging fruit. Langfristig kannst du durch Innovation natürlich dann eben auch neue, ja, Produkte und Dienstleistungen dann eben auch bauen. Also ich glaube, das sind so die konkreten Einsatzgebiete. Darüber hinaus glaube ich aber, dass jetzt eigentlich jeder von uns so ein generelles KI-Upskilling braucht. Also ich glaube eben, dass es eben nicht so ein Spezialwissen ist, wo man sagt, okay, nur Leute, die was mit KI arbeiten, müssen auch KI verstehen. Sondern für mich ist KI eher so wie das neue, ja, Lesen und Schreiben. Das heißt, genauso wie du ja heute niemanden ja in einem Bürojob einstellen kannst, der kein Google bedienen kann oder kein Microsoft Office, wird es halt auch bald in Zukunft so sein, dass eben diese KI-Skills nicht mehr ein Nice-to-have sind, sondern Must-have. Also jeder muss es im Prinzip können, um dann eben auch produktiv arbeiten zu können.
Also wie man früher reingeschrieben hat, ich kann Excel, dann vielleicht
schreiben.
Excel, ja, ich kann schreiben.
Excel schreiben eigentlich.
Manchmal, ja. Wo setzt man dann an? Also klar, jetzt Unternehmen können ihre Leute natürlich jetzt irgendwie weiterbilden, müssen sie dann auch. Ist es dann die Schule? Ist es dann, wie mache ich das mit meinen Eltern? Wer muss es alles können? Muss es jeder können? Ist das vor allem für den Arbeitsmarkt interessant? Weil am Ende ist es ja so weitreichend. Eigentlich muss es ja jeder irgendwie können, ne?
Genau, es muss jeder können. Leider wissen wir ja bei unseren Lehrplänen, sowohl an der Schule als auch an der Universität, dass die ja immer gerne so ein Stück weit zurück sind. Ich habe den Eindruck, dass junge Leute das ganz intuitiv benutzen. Also die finden natürlich jeden Shortcut cool, um dann ihre Hausarbeit oder ihre Hausaufgaben so ein bisschen schneller zu machen. Das hat jetzt ja auch schon viele Implikationen, dass es ja zum Teil auch gar keine schriftlichen, also Hausarbeiten mehr gibt, sondern jetzt nur noch mündliche Sachen abgefragt werden, weil man sagt, im Zeitalter von ChatGPT macht das alte Testformat jetzt eben keinen Sinn mehr. Auf der einen Seite sind diese Tools super intuitiv zu bedienen. Das heißt, der Zugang ist sehr einfach. Die sind ja zum Teil auch kostenlos, so wie das normale ChatGPT. Auf der anderen Seite habe ich schon so ein bisschen eine Sorge, dass es eben noch mehr eine digitale Schere geben wird zwischen Leuten, die eh schon digital fit sind und dann natürlich auch die ersten Early Adopter sind von solchen Tools und anderen, die vielleicht erst in 2-3 Jahren so richtig mal mit diesen Tools arbeiten werden oder nie so richtig. Und ich glaube, da wird es halt schon sehr große Unterschiede geben. Einmal auf individueller Basis, dass vielleicht du jetzt zum Beispiel viel fitter bist als zum Beispiel dein Kollege oder auch Unternehmen halt. Manche sagen, okay, das ist total verpflichtend, jeder muss es können. Und andere sagen, okay, gut, schauen wir mal. Oder noch schlimmer, wir verbieten es, weil uns das noch ein bisschen zu unsicher erscheint.
Erinnerst du dich bestimmt an die Schlagzeile mit Klarna?
Ja, habe ich auch gerade gehört.
Ja, dass die Einstellung Stopp machen wollen wegen KI, brauchen sie nicht mehr und so. Was hast du da zuerst gedacht? Also ich kann sagen, was ich gedacht habe. Ich dachte, das ist doch nur eine Begründung dafür, Stellen einzusparen. Am Ende des Tages kann mir doch so ein Hightech-Unternehmen wie Klarna nicht erzählen, dass die nicht schon längst alles durchalgorithmisiert haben und sonst was. Also klar, dass KI da noch irgendwie die Callcenter einsparen kann, okay, aber was hast du da gedacht als erstes?
Ich fand das also nicht verwunderlich, weil, also ich bin immer dafür, also ich bin also erstens mal dagegen natürlich, dass KI unsere ganzen Arbeitsplätze abschafft, ja. Also idealerweise schafft KI ja neue Arbeitsplätze, weil es jetzt eben neue Jobs gibt, neue Tätigkeiten und so weiter. Das heißt, ich bin jetzt irgendwie kein Freund davon zu sagen, wir müssen jetzt alle Jobs wegrationalisieren. Ich denke aber dennoch, dass es gerechtfertigt ist zu sagen, Mensch, bevor wir neue Leute einstellen, die genauso arbeiten wie in 2021, lass uns doch wirklich mal jeden Workflow bei uns mal analysieren und mal schauen, ob man den nicht effizienter machen kann, ja. Und dann wird man vielleicht feststellen, okay, das, was wir heute machen, Dateneingabe, Rechnungen verbuchen, weiß nicht, Podcasts editieren, Bilder generieren, Texte schreiben, ob wir das nicht mit KI schneller machen können. Und dann wird man vielleicht feststellen, hey, mit der aktuellen Belegschaft von, weiß nicht, 100 Personen kommen wir eigentlich ganz gut hin. Damit können wir eigentlich die Arbeit von 130 erledigen. Und dann ist es doch prima, wenn wir erstmal mit dem Team so weiterarbeiten können. Und selbst wenn du dann feststellst, Mensch, wir haben jetzt irgendwie alles optimiert und wissen jetzt, KI total gut zu benutzen, dann kannst du ja immer noch sagen, wir wollen weiter wachsen. Und jetzt stellen wir aber Leute ein mit einem ganz anderen Profil. Wir wissen jetzt ganz genau, manche Tätigkeiten, die brauchen wir in der Form nicht mehr. Dateneingabe, das macht jetzt eben KI. Also wollen wir eben neue Profile einstellen. Das heißt, klar wird es Firmen geben, die einfach nur pauschal sagen, hey, komm, cool, Kosten sparen, Einstellungsstopp. Mhm. Aber ich glaube, die grundsätzliche Evaluierung dessen, was man jetzt schon macht, ob man das irgendwie effizienter machen kann, halte ich für vollkommen richtig. Ob man dann gleich einen Einstellungsstopp machen muss, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ist der richtige Ansatz zu sagen, es kann nicht sein, dass wir in 2024 noch genauso arbeiten wie im Oktober 2022, bevor ChatGPT veröffentlicht worden ist.
Also diese Jobfrage ist ja wirklich ein interessanter Punkt. Klar, diese Aussage, wir wollen nicht, dass KI alle Jobs wegrationalisiert, die unterschreiben wir, denke ich, alle. Nichtsdestotrotz haben wir ja in Deutschland auch einen Fachkräftemangel und einen demografischen Wandel, der auch noch ein Problem ist und bräuchten noch viel mehr Einwanderung, als wir es derzeit haben. Also es ist kompliziert. So gesehen könnte man ja auch sagen, juhu, die KI rettet uns vielleicht unseren Wohlstand, weil wir könnten dann andere Jobs, vielleicht Leute könnten was anderes machen, weil ihr ursprünglicher Job durch die KI fast zu 100% ersetzt werden kann, vielleicht in einer Verwaltung oder so. Oder ein anderer Bürojob hier und da. Vielleicht nicht zu 100%, aber zu einem guten Teil.
Also definitiv ist es so, dass es ja manche Stellen gibt, die wir auch gar nicht besetzen können. Ne? Also da geht es ja gar nicht darum zu sagen, wir wollen jetzt das Geld sparen, sondern wir finden die geeigneten Leute nicht.
Ja.
Wobei ich den Eindruck habe, dass oftmals der Fachkräftemangel ja eher was mit auch handwerklichen Tätigkeiten zu tun hat, physischen Tätigkeiten vielleicht auch. Da kann KI Stand heute noch nicht so weiterhelfen. Und es wird definitiv Berufe geben, die halt verschwinden werden. Also ich glaube, Übersetzer, also brauchst du sicherlich jetzt nicht irgendwie Millionen davon, wenn du jetzt siehst, was KI eben alles kann.
Mhm.
Aber auch bei sehr anspruchsvollen Sachen, also ich sag mal Datenanalyse, ne? Also wenn wir jetzt an so einen Unternehmensberater denken, da denken wir ja, boah, die müssen ultra qualifiziert sein, so McKinsey, BCG und so, die müssen Doktortitel haben und die Besten des Jahrgangs gewesen sein. Vieles von dem, was die machen, ist halt einfach Daten analysieren, aggregieren, dann irgendwie auf Charts packen, interpretieren und eine Präsentation draus bauen. Mhm. Also das kann KI deutlich schneller, ohne dass du dafür jemanden irgendwie 100, 200.000 Euro im Jahr zahlen musst. Das heißt, auch die sind so gesehen halt nicht sicher, sag ich jetzt mal. Und ich glaube, jetzt liegt es an jedem von uns, vielleicht mal für sich selbst zu evaluieren, was von dem ich heute mache, kann eigentlich durch KI relativ leicht ersetzt werden? Und welche anderen Skills sollte ich jetzt vielleicht dazu lernen, um da so ein bisschen, ich sag mal, ja, zukunftssicher zu sein? Und meine Faustregel ist immer so ein bisschen, jede Tätigkeit, die du problemlos jetzt an den Praktikanten weitergeben kannst oder vielleicht auch an eine Agentur, ist tendenziell eine, die KI genauso gut machen kann. Das heißt, wenn ich jetzt im Alltag nur Sachen mache, die jetzt auch ein Praktikant machen könnte, dann habe ich wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr so viel Wertschöpfung, wie das jetzt eben ja heute vielleicht noch der Fall ist.
Da bin ich gerade am Überlegen, ob das so man jetzt schon sagen kann. Wenn ich die Sachen überlege, die wir hier so schon machen, auch hier teilweise im Marketingbereich, das ist alles ganz nett, so kann man es umschreiben. Noch stark fehlerbehaftet vieles. Noch nicht für den professionellen Einsatz geeignet, zu ungenau teilweise, also wenn man Bildgenerierung denkt und so. Aber auch bei den Texten, die muss man immer anfassen, immer machen. Das ist bis jetzt ein guter Sparringspartner, um Brainstorming und Ähnliches zu machen, eine Vorlage zu haben. Aber wirklich beschleunigen tut es meines Erachtens noch nicht. Also wie lange brauchen wir noch oder die Tools, um die dann wirklich zu überführen in eine echte Professionalität, ne? Also einige Unternehmen versuchen das ja, so Bedienungsanleitung oder Ähnliches für Autos dann demnächst, das kann ja einiges bewirken. Aber was glaubst du, geht das jetzt genauso rasend schnell weiter und dann reden wir im nächsten, übernächsten Jahr über echte, wirklich verkaufte Tools, die einen ganzen Job erledigen?
Ich glaube gar nicht, dass es unbedingt darum geht, jetzt zu sagen, die Tools sind fehlerfrei und das kann man alles eins zu eins übernehmen. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass jetzt irgendwie bestimmte Jobs komplett verschwinden werden. Aber du brauchst vielleicht von einer bestimmten Tätigkeit einfach, brauchst einfach weniger Leute dafür, ne? Also wenn du jetzt heute sagst, wir sind irgendwie Analysten, wir sind jetzt irgendwie, weiß nicht, McKinsey und haben irgendwie 100 Junior-Analysten und die sollen den ganzen Tag irgendwie Excel und PowerPoint machen, dann wird die nächste Version von Excel und PowerPoint mit KI jetzt nicht dazu führen, dass du jetzt nicht mehr diese 100 Junior-Analysten brauchst, aber vielleicht nur noch, weiß nicht, 60 davon oder 40 oder 30. Und die können natürlich auch nicht auf Knopfdruck ihren Output bekommen, aber können eben über das Sparing hinaus, glaube ich, irgendwie schon immer sehr gute 70-80% Versionen dann eben generieren. Ja? Jetzt kannst du immer sagen, okay, der Teufel liegt am Ende im Detail und die letzten 20%, also glaube ich übrigens auch, der Teufel liegt im Detail und die letzten 20% sind vielleicht auch das Individuelle oder das Menschliche, wo man den Kontext verstehen muss, wo man vielleicht auch seinen Kunden verstehen muss und die Situation, die kann dann vielleicht nur der Mensch machen. Aber ich glaube, wenn du halt diese ersten 70% halt durch KI zumindest dir da helfen lassen kannst, dann ist es ein Riesenvorteil. Glaube ich, kann auch wirklich viel, viel Zeit sparen. Generell finde ich Ne, wenn, als Abkürzung, man sagt ja immer AI, Artificial Intelligence. Der Begriff, den ich jetzt besser finde, ist Augmented Intelligence. Mhm. Das heißt, Artificial impliziert ja für mich so ein bisschen, ja, da kommen die Roboter und die ersetzen uns alle. Und Augmented impliziert für mich eher, okay, uns als Menschen, uns wird es irgendwie schon noch geben. Wir machen halt unseren Job, aber wir werden halt irgendwie augmented, indem wir jetzt halt ja lästige Sachen irgendwie outsourcen können oder auch Sachen machen können, die wir vielleicht bislang gar nicht selber machen können. Ich gebe dir mal ein Beispiel. In der Regel ist ja so, wir haben alle ganz tolle Ideen, aber wir können es nicht umsetzen. Ne, wir haben eine super Idee für ein Business, für ein Startup, für eine Webseite, aber wir können halt nicht programmieren. Wir können keine Bilder erstellen, wir können kein Video drehen. Und jetzt auf einmal können wir von all dem zumindest mal eine 60-70% Version machen. Das heißt, ich glaube, wenn du jetzt eine super Idee hast, kommst du viel schneller in den Modus rein, eine, ich sag mal, so einen ersten Wurf zu machen, auch über dein ursprüngliches Skillset hinaus. Und dann kannst du ja immer noch überlegen, okay, an welcher Stelle gehe ich jetzt zu einer Agentur, wo gehe ich eben zu den Experten, dass die mir halt wirklich die finale Version bauen. Aber wenn du dir überlegst, wie heute so ein Workflow läuft, ich habe eine Idee als Unternehmen, dann mache ich erstmal eine Ausschreibung an eine Agentur, dann lasse ich die erstmal pitchen und dann kommt halt irgendwann 8 Wochen später halt irgendwie eine Version zurück, über die ich diskutieren kann. Und da geht es mir noch nicht mal um die Kosten, sondern um die Geschwindigkeit. Und dann will ich auch lieber schnell diese Tools nutzen, um dann anderen Speed drauf zu bekommen.
Sind da deutsche Unternehmen, das ist immer natürlich sehr breit, ne? Aber trotzdem, wenn du so einen Querschnitt bildest von dem, was du so mitbekommst, du wirst viel eingeladen, wirst viel angefragt, läuft das? Also wird das angenommen, wird das integriert und ist verstanden, wir brauchen das für den zukünftigen Erfolg von Wertschöpfung oder um Wertschöpfung in Zukunft noch zu generieren?
Ich würde sagen, die meisten Unternehmen haben es noch nicht verstanden. Also die haben KI zumindest mal auf dem Schirm, was ja schon mal positiv ist, aber die sind halt noch meilenweit davon entfernt, das wirklich produktiv einzusetzen, so wie ihr es ja auch gerade beschrieben habt. Also im besten Fall, also auch wieder pauschal, ja, aber im besten Fall sagt dann jemand, okay, wir haben das mal benutzt, um die Rede für die Neujahrsansprache zu schreiben, ja. Und ich finde, so ein Statement ist irgendwie okay, wenn du das Statement irgendwie am 1. Januar 2023 bringst, ne, irgendwie sozusagen 8 Wochen nach der Veröffentlichung von ChatGPT. Wenn du am 1. Januar 2024 auch noch in dem Stadium bist, dass du sagst, okay, ich benutze es halt für lustige Sachen und kann es gar nicht produktiv einsetzen, dann finde ich, hat man die Technologie noch nicht gut genug verstanden und ist vielleicht auch noch nicht überzeugt genug, um da zu investieren. Also Beispiel, diese kostenlose Version von ChatGPT, die ist halt schon ganz cool, aber ChatGPT Plus oder Enterprise ist halt um Welten besser, ne? Damit kann man jetzt ja Datensätze analysieren, du kannst PDFs zusammenfassen lassen, du kannst Bilder analysieren lassen und so weiter.
Eigenen Bot programmieren, trainieren.
Eigenen Bot programmieren, genau, eigenen Bot trainieren, super, super Sache. Mhm. Und ChatGPT Enterprise, glaube ich, kostet 60 Euro im Monat, ja? So, und jetzt kann ich natürlich sagen, naja, klar, müsst ihr das jetzt alle kaufen, weil ihr werdet ja wohl noch 60 Euro Produktivität rausholen, irgendwie eine Mitarbeiterstunde vielleicht pro Monat, das wird es euch ja wert sein. Auf der anderen Seite bin ich auch nicht die Person, die jetzt irgendwie für 2000 Lizenzen jetzt so einen Vertrag unterschreiben muss und das cool jetzt irgendwie einkaufen muss, ja. Und ich glaube, da fühlen sich halt manche Unternehmen noch ein bisschen unsicher, weil sie nicht wissen, okay, lohnt sich das überhaupt? Wie stelle ich überhaupt fest, dass die Mitarbeiter das auch nutzen? Ist denn ChatGPT das beste Tool oder soll ich nicht warten auf Microsoft Office Copilot? Das heißt, ich glaube, da sind noch viele so einerseits Unsicherheiten, aber auf der anderen Seite benutzen die Leute halt die Tools nicht selbst stark genug und von daher wissen sie eigentlich gar nicht, was wirklich möglich ist und haben dann gar nicht so die Fantasie zu sagen, Moment mal, das ist ja ein riesiger Booster, den wir hier einsetzen könnten.
Ich denke ja mal so in praktischen Sachen. Mein erster Gedanke war damals, als das so losging, ja geil, das kann doch jetzt nicht mehr so schwer sein, jetzt ein sprechendes Auto zu haben, wo ich nicht mehr die Bedienungsanleitung durchwühlen muss. Wo ist denn der Schalter, wo ich diese Lampe da dimmen kann oder was, da sind die unmöglichsten Sachen. Ja, da wühlt man sich da durch das Menü und findet es dann sowieso nicht. Wo war das mit dem Reifendruck? Ja, das könnte man ja eigentlich im Gespräch klären, demnächst hoffe ich. Aber da tut sich noch nicht allzu viel. Ich habe jedenfalls noch nichts gehört, dass es in die Richtung geht. Aber was denkst du, wie lange braucht man doch auch Alexa, da staune ich. Amazon, da kommt irgendwie gar nichts. Mit Alexa muss ich immer noch in irgendwelchen Hieroglyphen reden, festgelegten Sätzen. Und das geht immer noch nicht in natürliche Sprache.
Genau, also Alexa und auch Siri sind wirklich enttäuschend. Also soweit kann man auch sagen, dass Google und Amazon das komplett verpennt haben. Vielleicht haben die irgendwas Cooles in der Hinterhand, aber bislang...
Apple meinst du?
Apple. Apple, ja.
Nicht Google.
Genau. Google auch übrigens. Also Google auch.
Ja, gut, da kommen wir gleich noch rüber. Genesis und Bart und so, aber egal.
Ja, genau. Also die sind da jetzt auf jeden Fall nicht so fix, wie man sich das erwarten sollte. Ein super Feature ist ChatGPT Voice. Also auch bei Plus, da gibt's ja echt auf der App, ihr habt's wahrscheinlich auch ausprobiert, ich finde es eine super Funktion.
Super, ja.
total flüssig. Und gerade wenn du jetzt eben auch jetzt nicht aufs Display starrst und irgendwie mit dem Ding redest, sondern dir einfach irgendwie die AirPods reinmachst und dann ein bisschen rumläufst, kannst du es ja wirklich benutzen wie, weiß nicht, zum Beispiel einen eigenen Karrierecoach zum Beispiel, ja, und einfach einen ganz natürlichen Dialog führen. Alles, was du sprichst, wird ja auch transkribiert. Das heißt, du kannst wieder zurückgehen und wieder nachgucken, okay, was habe ich denn gestern mit meiner AI so besprochen? Und so eine AI könnte aus meiner Sicht, also jetzt schon, also Stand heute schon, ein super Nachhilfelehrer sein, Karrierecoach, vielleicht in gewissen Bereichen sogar Therapeut. Klar ist jetzt ChatGPT jetzt kein richtiger Arzt, aber jedes Mal, wenn ich beim Arzt war, dann stelle ich halt die ähnlichen Fragen nochmal an ChatGPT und da kommen halt mal mindestens genauso gute Antworten raus. Und ich habe noch die Möglichkeit, Follow-up-Fragen zu stellen oder vielleicht zu sagen, Moment mal, dieses lateinische Wort, was er da gesagt hat, das habe ich eigentlich nicht verstanden. Was heißt das jetzt eigentlich? Also ich glaube, also als persönlicher Assistent ist es schon sehr, sehr weit. Vielleicht noch nicht so, wie wir uns das irgendwie hoffen, dass Unternehmen jetzt plötzlich auf einmal ihre Kosten um 80% senken können. Aber ich denke, dieses Sprachinterface, das funktioniert schon sehr, sehr gut.
Ja, als als Weiterbildung fand ich das die Idee, ne? Also ich habe letztens nur aus Gag im Auto dann ein Quiz gemacht über irgendwelche US-Sachen, also Historie, Geschichte. Und da habe ich mir einfach mal aus Langeweile ein Quiz, dann hat er mir mal Fragen gestellt, ABC, und dann musste ich mal antworten. Das war ganz witzig, also ganz spannend.
Ja, persönliche Frage, wenn du sagst, okay, du fragst nochmal so Arztgeschichten, einen Begriff oder so, oder man könnte es auch als Therapeut nehmen, jetzt nicht du unbedingt, aber ne? Würdest du das dann sagen, das mache ich ruhigen Gewissens, weil klar, der Deutsche denkt auch immer an Datenschutz, weil es geht ja erstmal dann auf OpenAI-Server, was du dann so bequatscht, im Zweifel.
Genau, also es gibt ja auch bei ChatGPT ja auch immer die Möglichkeit, bei den Einstellungen quasi in so eine Art Privacy-Modus zu gehen, wo dann quasi das Ganze nicht verarbeitet wird fürs Model-Training. Und auf der anderen Seite denke ich auch, ich hinterlasse jetzt schon so viele Daten
ja, das stimmt.
mit TikTok und Instagram und so weiter, dann ist es auch noch egal.
Ja.
Wobei man tatsächlich ja mit ChatGPT, sage ich mal, noch privatere Sachen auch bespricht, weil es ja wirklich ein Dialog ist. Ja. Auf Google frage ich ja eher sowas wie, keine Ahnung, was ist eine Haftpflichtversicherung? Und auf ChatGPT würde ich vielleicht fragen, was ist eine Haftpflichtversicherung für den Picasso, den ich gerade gekauft habe und den ich jetzt in meinem Keller aufbewahre zum Beispiel. Ne? Das heißt, ich glaube, die kriegen schon mal viel, viel mehr Daten. Das heißt, auch wenn die jetzt eine Möglichkeit finden, das irgendwann vielleicht doch zu kommerzialisieren durch Anzeigen oder Ähnliches, dann glaube ich halt, dass dieses Large Language Chat Modell noch mal viel, viel mehr Daten hergibt, als jetzt die typische Google-Suche.
Ja, genau, also der ganze Wettbewerb, wie schätzt du den ein jetzt, Google und die anderen großen Player zumindest? Wird sich das verschärfen? Ich meine, ChatGPT will ja noch mehr in die Vermarktung gehen. Also es wird sicherlich nicht bei dem Preis bleiben, vermute ich. Die Kosten sind ja auch hoch, ne? Also was denkst du, wird der Wettbewerb dazu führen, dass es wieder günstiger wird oder werden die alle versuchen, ihr Geld zu machen damit?
Genau, so viel die müssen natürlich alle Geld verdienen. Ich glaube, bei ChatGPT ist gar nicht mal unbedingt die Vision, dass sie jetzt sagen, wir werden das neue Google und jeder soll es jetzt für $20 abonnieren und dann erhöhen wir den Preis auf $50. Die verdienen ja auch ganz viel Geld über ihre Schnittstelle. Das heißt, aktuell gibt es ja tausende von AI-Apps, aber die wenigsten davon bauen ihr eigenes AI-Modell, sondern bauen eben auch auf ChatGPT und dann zahlen die ja quasi Geld an OpenAI dafür, dass sie halt ihre Technologie nutzen können und das wird dann ja pro Token oder pro Wort dann mehr oder weniger abgerechnet. Das heißt, ich glaube, das große Businessmodell von ChatGPT ist, glaube ich, viel mehr zu sagen, wir sind die Infrastruktur fürs Internet und wenn jetzt irgendwie BMW, Mercedes, SAP oder sonst wer jetzt irgendwas mit AI machen will, dann sollten sie es mal auf unserer Technologie aufbauen, denn die ist ja viel besser als jetzt zum Beispiel Google. Das heißt, ich glaube, dieses B2B-Geschäft wird eher ein größeres Geschäftsmodell sein. Und klar, und da wollen sie natürlich viel Geld verdienen. Und da ist jetzt ja eben auch unter anderem Microsoft sehr gut positioniert, weil sie jetzt eben auch über Microsoft Azure natürlich jetzt eben auch OpenAI-Technologie weiterverkaufen können. Und die Markenwahrnehmung von ChatGPT ist natürlich riesig. Und diese anderen Chatbots, wie jetzt irgendwie Claude von Anthropic oder jetzt auch Gemini von Google, die hat ja niemand wirklich genutzt. Das heißt, da hat jetzt, also hat man jetzt vielleicht noch nicht so das Vertrauen dazu.
Ja, das wäre jetzt so die Frage. Ich meine, es hat ja noch nie, ich weiß gar nicht, gab es schon mal, dass ein Begriff so schnell sich etabliert hat wie ChatGPT. Also es ist ja wie googeln, ne? Also auch wenn du auf einer anderen Suchmaschine aus Versehen bist, sagst du ja googeln. Also das ist ja extrem und das ist ja bei ChatGPT, es gibt ja keinen Artikel, der nicht ohne dieses Wort einmal auskommt. Ist das technologisch auch so unterfüttert, dass du sagst, und der Vorsprung ist so groß, das bleibt auch so, OpenAI mit Microsoft, sagen wir mal, im Schlepptau, die werden das Maß der Dinge, aller Dinge bleiben.
Da gibt es gerade viele Diskussionen darüber, ob so ein Large Language Model nicht irgendwo so eine Commodity wird, dass man sagen kann, okay, die sind ungefähr alle gleich gut, so wie du ja vielleicht jetzt auch, also ich glaube schon, dass die Google-Suche besser ist als die Bing-Suche, ja, aber zur Not findest du über Bing jetzt auch deine Krankenversicherung, ja. Das heißt, es kann schon sein, dass die Modelle sich irgendwo angleichen werden und dann geht es halt vor allem um das Thema Brand und Distribution. Denn sogar wenn Bing jetzt besser wäre als Google, würde es ja kein Mensch von uns nutzen, ne? Mhm. Weil wir ja schon solche Gewohnheitstiere sind.
Ach Gott, nein. Ich nutze es jetzt manchmal als Chat. Ich nutze manchmal jetzt den Chat von Bing. Der ist nicht schlecht, wenn ich genauer wissen will oder die Links auch wirklich gut haben will. Ne? Dann gehe ich da.
Ja, genau, aber nur wegen Generative AI. Also nur, genau, für die normale Suche würdest du es ja nicht unbedingt nutzen. Auch wenn es jetzt besser wäre. Und da ist ja auch so, ich meine, Google wird ja auch deshalb, ich meine, Google zahlt ja jedes Jahr 20 Milliarden Dollar an Apple, damit sie halt vorinstalliert sind auf dem iPhone und in Safari, ja. Wenn jetzt jemand anderes vorinstalliert wäre, dann würden es die meisten User vielleicht auch nicht merken und würden sagen, ja cool, ich benutze ja primär halt die iPhone-Suche. Ist mir doch egal, ob da jetzt irgendwie Bing, Yahoo oder Google dahinter steckt. Von daher glaube ich schon, dass am Ende der Endkundenzugang der wichtigste sein wird und natürlich auch ein gewisses Marketing und vielleicht zumindest die Privatnutzer gar nicht so gut unterscheiden können, was jetzt wirklich der Unterschied ist zwischen Claude, Gemini und ChatGPT.
Interessiert die auch am Ende wahrscheinlich gar nicht so sehr. Wir haben zum Schluss, dann hast du noch eine Sache.
Nee, das können wir ja miteinander verbinden vielleicht.
Ja, dann sag du.
Ja, zum einen bleibst du ja, du hast ja vorher gesagt, du hattest begonnen auch mit anderen Technologiethemen. Du machst jetzt sehr stark KI und so. Bleibst du jetzt bei dem Thema KI? Jetzt für deine Bereiche ist da so viel zu tun, dass du da die nächsten 5 Jahre auskommen wirst mit?
Es ist definitiv genug damit zu tun, dass man sich also immer damit beschäftigen muss. Also ich beschäftige mich ja wirklich, also in der Vergangenheit war es ja tatsächlich so, ich habe ja auch meinen Podcast, der hat ja auch mittlerweile schon 500 Folgen, das heißt, da habe ich schon alle möglichen Themen gecovert. Und da war es in der Vergangenheit schon so, dass ich versucht habe, relativ breit zu sein. Das heißt, ich habe über Apple gesprochen, über Amazon, Microsoft, Tesla und so weiter, also relativ breit. Dieses Jahr habe ich wirklich fast nur KI gemacht, weil mich das am meisten interessiert hat und weil eben auch so viel passiert. Und obwohl ich mich halt ständig damit beschäftige, kann es mir auch mal passieren, dass wenn ich halt mal 2 Wochen im Urlaub war, ich den Eindruck habe, Moment mal, ich weiß ja überhaupt nicht mehr, was hier abgeht. Und dann muss ich halt wirklich aktiv Research betreiben und schauen, okay, welche Tools gibt es jetzt, welche neuen Features gibt es jetzt, welche neuen Startups oder Finanzierungsrunden gibt es jetzt. Dann muss ich irgendwie auch verstehen, okay, Aleph Alpha, 500 Millionen Finanzierung, KI-Startup aus Deutschland, was ist meine Meinung dazu? Ist es jetzt das deutsche OpenAI oder ist es halt nur ein Abklatsch? Ne? Also passiert da wirklich sehr, sehr viel. Und deshalb glaube ich halt auch, dass jeder, der sich mit dem Space beschäftigt, dass es halt auf der einen Seite super spannend ist, weil immer was passiert, aber du kannst natürlich auch relativ schnell den Anschluss verlieren. Ja. Und ein Unternehmen oder auch eine Privatperson, die jetzt halt am 1. Januar 2024 jetzt anfängt, sich damit zu beschäftigen, also jetzt nicht zu spät, ne? Also ist immer noch früh genug, weil uns der Trend ja noch die nächsten, weiß nicht, vielleicht Jahrzehnte begleiten wird, aber du fängst halt relativ spät damit an und die anderen haben einfach schon einen riesigen Vorteil, weil in dem Augenblick, wo du als Unternehmen dir am 1. Januar 2024 noch Gedanken drüber machen musst, ja, kann das überhaupt was? Sind vielleicht andere schon im produktiven Betrieb drin? Von daher, es ist super spannend, jeder sollte es eben ausprobieren und ich glaube, das Testen ist auch das Primäre, egal ob Privatperson oder Unternehmen. Es bringt jetzt nichts, irgendwie 100 Artikel drüber zu lesen, wie toll jetzt KI ist und was es kann und was es nicht kann und ob man jetzt irgendwie Angst davor haben muss oder nicht. Nur durch die Nutzung kannst du tatsächlich das Potenzial davon eben erkennen. Und deshalb sollte aus meiner Sicht jeder zumindest mal diese 20 Euro für ChatGPT Plus mal investieren, um eben auch solche Dialoge mit der Voice führen zu können. Und wenn es dir dann nicht gefällt, kannst du es immer noch stornieren. Aber es sollte zumindest jeder mal getestet haben.
Wenn du jetzt eine Schulnote geben solltest, was du jetzt sollst, sehr gut bis ungenügend, so ja nochmal auf deutsche Unternehmen, das ist ja eben schon so ein bisschen angeteasert, wie gut sind die vorbereitet oder schon im KI-Game drin?
Ab wann wird man nicht mehr versetzt?
Ich glaube, so 2 Fünfen, dann wird es schwierig, ne? Oder eine 6. 6
dachte ich, oder? Bei der 6?
Ich glaube, bei 2 Fünfen, ja, wir sind alle schon zu lange aus der Schule raus.
Nicht versetzungsgefährdet, meinst du? Na gut.
Das ist so mangelhaft. Das
sagen wir mal, wenn wir das trennen von den großen Sprachmodellen, dass die außen vor sind, aber wenn du überlegen müsstest, sind wir jetzt schon deutlich schlechter als amerikanische Durchschnittsunternehmen oder französische oder spanische. Also das wäre die Frage, sind wir so schlecht in der Benotung theoretisch? Ne? Also sind die viel, viel weiter? Das wäre so auch die Frage dann. Ne?
Also ich glaube zumindest startup-mäßig passiert sehr viel, auch in Frankreich und in Großbritannien funktioniert passiert gerade ganz viel. Ich habe jetzt diesen letzten KI-Akt von der EU jetzt noch nicht so hundertprozentig analysiert. Da ist wieder so ein Thema, von dem ich sage, hey, zu viele neue Sachen, bin ich noch nicht dazu gekommen. Aber ich habe den Eindruck, das hilft jetzt nicht unbedingt, ja, jetzt uns als KI-Standort in Europa voranzutreiben. Ich habe ja vorhin schon von der digitalen Schere gesprochen. Und es gibt ja auch diesen schönen Satz, die Zukunft ist schon da, sie ist nur ungleich verteilt. Von daher glaube ich auch, dass deutsche Unternehmen, dass du sagen kannst, okay, im Schnitt sind die, glaube ich, ganz, ganz schlecht in KI und haben noch überhaupt nicht verstanden, was man machen kann. Und da wird es andere Unternehmen geben, die da einfach schon total weit vorangeschritten sind und sich natürlich auch vom Wettbewerb dann abheben. Das ist übrigens bei den Personen genauso. Vielleicht haben 90% damit noch überhaupt nichts zu tun gehabt. Und dann gibt es halt so ein paar Prozent, die es extrem gut können. Und ich glaube, diese ungleiche Verteilung, die ist auf der einen Seite natürlich super für die ganzen Early Adopter, weil die ihren Vorsprung immer weiter ausbauen können, aber natürlich nicht so prima auf, ich sag mal, einer gesellschaftlichen Ebene, wenn sich diese digitale Schere dann eben noch mehr öffnet. Also von daher glaube ich, ne, diese KI-Zukunft, also ich glaube, die ist tatsächlich schon da, natürlich noch nicht perfekt, aber ich glaube, wir sollten alle unseren Beitrag leisten, um entweder in unserem Unternehmen oder auch in unserem Freundes- und Bekanntenkreis zumindest die Leute ranzuführen. Klar, auch was die Risiken angeht, dass man eben auch sagt, okay, ne, manche Sachen musst du vielleicht nicht unbedingt machen, aber natürlich auch, was die Chancen angeht, was man jetzt schon mit KI machen kann und eben auch eine gewisse Bereitschaft zu investieren, ob es jetzt eben die Zeit ist, sich mit diesen Tools auseinanderzusetzen oder die 10, 20 Euro im Monat für die richtigen Tools.
Also Schulnote war jetzt, glaube ich, 5, ne? Wenn ich mal
Schulnote 5, genau.
Im Schnitt und ein paar Ausreißer nach oben gibt's.
Genau, ja.
Theo, danke schön.
Ja, danke.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.